Autoritäre Trends, Rechtsruck, Aushöhlung demokratischer Fundamente, die Widersprüche der Globalisierung, alte Ausbeutung, neue Ungleichheit. Diese Welt ist schwer zu erfassen und zu erklären. Aber ein Erklärungsversuch ist, wenn man sich die Ökonomie, die Wirtschaft anschaut, was eigentlich dahinter steht, kann man ein wenig mehr verstehen. Letztens habe ich die neue Oxy-Ausgabe gelesen. Da geht es genau um Wirtschaft und ich habe mich amüsiert, ich habe gelacht und hatte einige Aha-Effekte. Einer, der dafür verantwortlich ist, weil er dieses Blatt zu verantworten hat, auch unter anderem, ist Tom Strohschneider und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Morgen, Tom.
Schönen guten Morgen.
Bei unserem letzten Gespräch hast du angekündigt, dass ihr euch mit dem Jahr 1973 beschäftigt. Das ist ja ein bahnbrechendes Jahr gewesen, könnte man sagen. Da hat sich das Weltwährungssystem geändert auf eine Art und Weise, das Wirtschaftssystem, die ganze Weltordnung. Warum war denn 1973 so wichtig?
Naja, wenn man ganz ehrlich ist, gewissermaßen unter uns, so eine Konstruktion, ein Jahr wie 1973 zu, wir haben es Jahr der Wende genannt, zu machen, ist natürlich immer ein bisschen vereinfacht zugespitzt. Aber man muss schon sagen, 1973 passieren Dinge, da verdichtet sich Prozess der Weltveränderung, der 1968 schon einen großen Ausdruck bekommt und der uns eigentlich heute immer noch beschäftigt. Ich will nur ein paar Stichpunkte nennen, und zwar ein paar von denen, die nicht so bekannt sind. Ich glaube, viele auch der Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, es gab den Putsch in Chile, wo die Chicago Boys, also eine extrem neoliberal ausgerichtete Wirtschaftspolitik gegen einen Linkskurs, gewonnen hat und dann Chile zu so einer Art Laborversuch von Privatisierung, Zurückdrängung staatlicher Verantwortung, so einer rein marktradikalen Option gemacht hat. Das wissen viele. 1973 ist aber auch zum Beispiel das Wohnungsbauprogramm in der DDR angefangen worden. Und ich fange jetzt nicht an, über das Aussehen der Neubaublocks zu reden, aber wenn man darauf zurückblickt, kann man zum Beispiel etwas daraus oder darüber erfahren, dass eine Volkswirtschaft, die sich für auskömmliche Wohnungen stark macht, auch die ökonomische Basis dafür haben muss, das überhaupt zu finanzieren. Die DDR ist nicht zuletzt an ihren sozialpolitischen Ausgaben gescheitert, weil man die wirtschaftlich eigentlich nicht finanzieren könnte. Das Wachstum war zu gering, die Akkumulation. Mhm. 1973 war zum Beispiel der erste funktionierende Handy-Telefonat.
Ja, der Knochen, ich erinnere mich ja.
Wenn man sich das heute vorstellt, eine ganze globale Ökonomie, die auf Geräte, die auf die Apps, die auf eine gewissermaßen neue digitale Akkumulationswelt, das hat damals angefangen. Ich will nicht verschweigen, dass in der Bundesrepublik die Pornografie legalisiert worden ist. Vielleicht ein ungewöhnliches Thema, aber auch sieht man ja, es gibt politische Entscheidungen, es gibt Einschnitte, es gibt, wenn man so will, Jahrestage. Und wenn man darauf zurückblickt und sich dann heute anguckt, diese Industrie war nicht nur Vorreiter im Internet, diese Industrie ist heute milliardenschwer. Man kann die Widersprüche sozusagen von einerseits kultureller Befreiung von alten Fesseln, wenn es ums Nacktsein und um Sexualität angeht, aber gleichzeitig natürlich auch das Widersprüchliche, das zu unglaublicher Ausbeutung von Frauen geführt hat vor allen Dingen. So, und so ein bisschen stand uns diese Idee im Kopf. Ich will ganz ehrlich sein, ich habe auch ein ganz privates, persönliches Verbindung damit. Ich bin 1974 geboren, also 9 Monate nach den Weltfestspielen der Jugend. Die Älteren werden sich noch erinnern, man hat die Feldbettspiele genannt. Darüber will ich jetzt nicht weiterreden, da müssen wir meine Eltern fragen. Und ich habe vor allen Dingen einen sehr, sehr lehrreichen und für mich immer ganz besonderen politikwissenschaftlichen, ich will so durchaus sagen Lehrer, nämlich Franz Walter vom Göttinger Institut für Demokratieforschung, hat er lange gelehrt, ist leider schwer krank. Und Franz Walter hat immer versucht, die aktuellen Probleme, zum Beispiel der Sozialdemokratie, mit Blick auch auf die Vergangenheit zu erklären. Und die Pointe dabei ist, jedenfalls die wir uns vorgestellt haben, ob sowas dann blattmacherisch funktioniert, müssen ja andere sagen. Wir schauen mal in diese Vergangenheit, wir schauen mal ganz gezielt auf 1973, und zwar nicht, um die jetzt ein großes historisches Seminar zu machen, sondern tatsächlich, um Gegenwart zu verstehen, mit dem Ziel, Zukunft anders zu gestalten. Und wenn uns das mit dieser Ausgabe ein bisschen gelungen ist, dann freuen wir uns natürlich.
Jetzt hast du natürlich die Ölkrise, den Neoliberalismus, das Ende von Bretton Woods nicht wahrscheinlich bewusst vergessen, damit wir als Höhepunkt darauf eingehen können, denn die Weltwirtschaft hat sich ja da damals geändert, das Ende von Bretton Woods. Was war daran so einschneidend?
Naja, also um es ganz vereinfacht, wir müssten sonst hier ein Weltwährungsfinanzpolitisches Seminar machen, aber ganz vereinfacht, die 1944, also praktisch die Nachkriegsordnung, bestimmende Weltwirtschaftsordnung, die auf festen Wechselkursen, die an einen Dollar, der wiederum eine Goldbindung hatte, gekoppelt waren und die in dieser Währungskonstruktion ermöglichten, dass zum Beispiel die Wechselkurse waren zwar fest, konnten aber leicht schwanken, insofern konnten auch bestimmte wirtschaftliche Ungleichgewichte anders ausgeglichen werden, die Rolle der Finanzmärkte bei der Staatsfinanzierung war noch nicht so groß. So, und diese ganze Sache ist dann in den Anfang der 70er Jahre unter Druck geraten, insbesondere weil die USA zu hohe Leistungsbilanzdefizite hatte. Sie konnten also gewissermaßen ihr Versprechen, jederzeit US-Dollar in Gold umzutauschen, einfach deswegen nicht mehr halten, weil weltweit die Dollarreserven so groß waren. So, und das hat dann dazu geführt, dass dieses Bretton Woods-System faktisch zusammengebrochen ist und viele Ökonomen haben einen sehr interessanten, ich gebe zu, gar nicht so einfachen, aber gerade bei solchen schwierigen Themen muss man sich auch mal ein bisschen durchackern. Der Michael Wendel hat uns das erklärt in dieser Ausgabe und wenn wir heute auf bestimmte Fragen schauen, wie zum Beispiel deutscher Exportnationalismus, die Frage, wie sich einzelne Länder in größeren Währungssystemen wirtschaftspolitische Spielräume haben nehmen lassen und so weiter und so fort, dann ist Bretton Woods so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und Michael Wendel ist jemand, der sagt, das ist auch Bestandteil einer, ja, wenn man so will, neoliberalen Konterrevolution. Es ist ein starkes Wort. Und wir sind heute ja auch in einer Diskussion über die Frage, was ist eigentlich dieser Neoliberalismus, was macht ihn aus, wie ist er entstanden, wie sind bestimmte wirtschaftspolitische und auch ökonomietheoretische Vorstellungen hegemonial geworden. Da ist dieser Begriff eigentlich gar nicht so sehr tauglich, weil wenn man mal zurückschaut in die Zwischenkriegszeit, da taucht er mehr oder minder auf, also zwischen den beiden Weltkriegen, war es ursprünglich sozusagen eine Idee, die, wenn man so will, einen dritten Weg zwischen totalitären Regimen, die Ökonomen, die das damals vorgeschlagen haben, blickten auf die Sowjetunion und blickten auf den Faschismus und auf der anderen Seite war ihnen aber auch so eine marktradikale, so eine Art Manchester-Kapitalismus nicht genehm und sie wollten im Prinzip einen dritten Weg. Der Neoliberalismus als, wenn man so will, Wortschöpfung ist eigentlich eher an Begriffen wie soziale Marktwirtschaft. So, und wir wissen aber, ökonomietheoretisch spielte dieses Konzept dann bald auch keine Rolle mehr. Und erst in den 70er Jahren, als Kritik an dem, was zum Beispiel in Chile da durchgesetzt worden ist von den Neoliberalen, ist dieser Begriff wieder an die Oberfläche gekommen. Und heute dient er ja als Kritikfolie für eine ganz bestimmte, meines Erachtens, auch mit verheerenden Konsequenzen verbundene Wirtschaftspolitik, der Markt soll es richten, möglichst wenig Staat, Überlegungen wie, wir müssen die Vermögens- und die Profiteinkommen stützen, weil nur wenn die Reichen und Unternehmer bereit sind, wieder zu investieren, wird auch irgendwann was bei der Arbeit ankommen. De facto ist es so, dass sich dieser ganze, wenn wir jetzt mal bei diesem Begriff bleiben, Neoliberalismus der letzten 40 Jahre ja eigentlich demaskiert hat. Und die Schwierigkeit besteht ja zu erkennen, wie man darüber hinauskommen kann.
Blicken wir nochmal ein Stück zurück, Tom, denn ich erkenne so ein paar Parallelen, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Zum einen war ja sehr so, dass in der Spätphase des Zweiten Weltkrieges ja die dominanten Mächte, also schreibt ihr USA, Großbritannien, für die war klar, dass ein politisch nicht reguliertes, marktradikales Weltwirtschaftssystem mit riesengroßen Risiken verbunden ist und das schwierig ist und deswegen muss man das einhegen. Das haben die Amerikaner und die Briten erkannt, das ist das eine. Und dann gab es ja eine Zeit, wo wir tatsächlich eine Weltwährung hatten und das war das Gold. Also für den Außenhandel, da war es gar nicht möglich, dass so große Handelsbilanzüberschüsse entstehen und so eine Ungleichheiten. Das scheint ja auch der gute alte Keynes erkannt zu haben und hat das sogenannte Kunstgeld, also im Grunde die Weltwährung, eingefordert, als Bretton Woods entstanden ist. Er konnte sich nicht durchsetzen. Hätte er sich durchgesetzt, sähe die Welt wahrscheinlich jetzt ganz anders aus, oder?
Also mit Sicherheit, wenn sie standen damals in Bretton Woods, das ist so ein kleiner Ferienort, der eine schlimme Geschichte hat, weil dieses Hotel lange Zeit keine Juden aufnahm und so weiter und so fort. Aber Bretton Woods ist, stand zwei Ideen, wenn man so will, zur Wahl. Und eine davon war die des britischen Ökonomen Keynes mit dem Bancor, mit dieser Kunstwährung, auch mit einer Clearingstelle, also wo sozusagen die jeweiligen Überschüsse und Defizite in den Außenhandelsbeziehungen dann auch ausgeglichen werden konnten. Das wäre natürlich ein viel, viel weitergehender Schritt gewesen. Und man muss ich natürlich schon die Frage stellen, unter, wenn man jetzt zurückblickt auf die letzten 70 Jahre, was wäre denn dann gewesen? Wie hätte sich das verändert? Das lässt sich aber meines Erachtens natürlich kaum ermitteln. Die Frage ist, ob uns bestimmte Elemente dieser Vorstellung, die damals sich eben nicht durchsetzen konnten, heute bei der Regulierung zum Beispiel globalen kapitalistischer Handelsströme oder der Frage sozusagen der Ungleichgewichte in den Handels-, in den Außenhandelsbeziehungen helfen könnten. Das wäre eine interessante Diskussion. Man muss aber zugleich sagen, die Tatsache, dass sich mit dem Zusammenbruch von Bretton Woods dann auch eine andere Denke durchgesetzt hat, ist so stark auch in den Köpfen niedergeschlagen mit, also wie so ein Sediment. Es geht ja nicht nur um wirtschaftspolitische Leitsätze, geht auch nicht nur um ökonomietheoretische Modelle, sondern es geht eigentlich um eine ganze Sichtweise auf das Wirtschaftliche. Und wenn man sich überlegt, was eigentlich das Erbe dieser neoliberalen Wende um das Jahr 73 herum war, dann würde ich gar nicht so sehr sagen, dass Sachen, die wir zu Recht und viel von links kritisieren, wie Privatisierung, diese Entstaatlichungsorientierung, eine Steuerpolitik zugunsten der Vermögens- und Profiteinkommen und so weiter, das muss man alles kritisieren. Aber was noch viel, viel schlimmer für Fragen der sozialökologischen Wende in einer Zukunft ist, liegt ja darin, dass Denkweisen, bestimmte Begrifflichkeiten, auch eine bestimmte Sicht auf nicht nur ökonomische, sondern eigentlich auch private alltägliche Beziehungen sich unglaublich stark sozusagen nach diesem neoliberalen Muster verändert haben. Wir schauen heute auf die Lohnarbeit vor allen Dingen sozusagen in, aus so einer subjektiv isolierten Sicht. Ja, also ob du einen Job hast oder keinen Job hast, ist eine Frage deines Versagens oder wird moralisiert. Also es wird damit aus der gesellschaftlichen, solidarischen Sichtweise herausgenommen. Und bestimmte Vorstellungen, wie zum Beispiel Autonomie als, wenn man so will, Freiheitsressource, ist in dieser neoliberalen Zeit am Ende zu einer Vereinzelung Parole gemacht worden, die sozusagen den Einzelnen an sein ökonomisches Schicksal bindet und deswegen auch bestimmte, auch politische Momente, wie eben Solidaritätsdenken im Betrieb oder so, kaum noch wirksam werden, weil auch in den Köpfen eben das unglaublich viel hinterlassen hat. Und ich glaube, da muss man viel, viel stärker drüber reden. Da geht es um Begrifflichkeiten, die zum Beispiel Fragen der realen ökonomischen Position von Akteuren verschleiern. Ob wir da bei so Begriffen wie, naja, sagen wir mal, Steueroase anfangen, das klingt ja auch irgendwie niedlich und nach Urlaubsort, obwohl es gewissermaßen der Diebstahl öffentlicher Ressourcen ist. Da stehlen sich ja Leute aus der gesellschaftlichen Verantwortung, ob wir an die Begrifflichkeiten wie Arbeitnehmer, Arbeitgeber denken, die sozusagen das eigentliche soziale Verhältnis verkehren. Wir haben ja darüber schon mal gesprochen. Das sind Dinge, die, glaube ich, von links stärker in den Blick genommen werden müssen, weil es eben nicht reicht zu sagen, der Neoliberalismus ist das große Problem.
Gehen wir noch mal kurz in die gute alte USA. Es ist ja leicht und es macht auch Spaß, diesen zugegebenermaßen ekelhaften Rüpel Donald Trump zu kritisieren. Allerdings kommt es ja dann ganz leicht in einen Anti-Amerikanismus und auf den Reflex, die wollen doch nur ihre eigene Wirtschaft schützen. Natürlich wird er das machen. Ich sehe da einige Parallelen zu 73, zu dem Zusammenbruch des Bretton Woods Systems, wo genau Japan und Deutschland und im Moment ist es ja wieder Deutschland durch die starke D-Mark damals und jetzt durch den starken Euro, durch den Handelsbilanzüberschuss, die Amerika in eine ähnliche Situation bringt. Sind diese Parallelen legitim? Erkennst du die auch?
Ja, es gibt insofern Parallelen, glaube ich, als dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir heute wieder in einem etwas größeren Übergang stecken und das, was wir anhand von 73 versucht haben zu erzählen, ist ja auch ein größerer Übergang. Die Frage der Bewertung der wirtschaftspolitischen Vorstellung oder handelspolitischen Vorstellung von Trump ist ja auch, wenn man so will, ein bisschen tricky. Diese Figur von der ehemaligen Außenministerin Albright in ihrem neuen Buch, glaube ich, sehr gut gezeichnet ist. Albright schreibt da an einer Stelle, sie hätte nie gedacht, dass sozusagen so eine faschistische Bedrohung nochmal kommt in der Figur eigentlich eines lachhaften Typen, der sich schräg benimmt und ungehörig und polternd auf so eine Art Dealmakertum irgendwie setzt. Aber das ist ja genau das Gefährliche und muss man halt eigentlich an Trump festmachen. Aber der Punkt ist tatsächlich, dass natürlich an der einen oder anderen Stelle die wirtschaftspolitischen Vorstellungen, die Trump vorträgt, nicht falsch sind. Also es ist sozusagen, so widersprüchlich es sein mag, die Politik, die er macht, ist irre in jeder Beziehung. aber sie knüpft an bestimmte Kritikpunkte an, bei denen man zu Recht aufhorchen muss. Also wenn er zum Beispiel den Exportnationalismus der Deutschen kritisiert, dann kann man das unangenehm finden, dass Trump da etwas sagt, was kritische Ökonomen schon seit Jahren sagen, aber er hat deswegen trotzdem in der Frage recht. Er hat nicht recht in dem, was er sozusagen an Schlussfolgerungen daraus zieht. Und du hast den Anti-Amerikanismus angesprochen. Am Ende ist das natürlich auch in der Linken heute durchaus noch verbreitet. So, und so wie überhaupt mitunter von links auf weltgesellschaftliche Zusammenhänge noch in diesem alten Raster gesehen wird, wo man sich dann irgendwie entweder für oder gegen eine der bestimmten Weltmächte oder so entscheidet. Entscheidend wäre ja eine klassenpolitische Perspektive. Und da muss man ja klar sagen, das, was der Trump macht, hilft nicht den Arbeitern in den alten Industrien. Auch die guten Wirtschaftszahlen, die er jetzt durch eine Steuerreform vielleicht noch ein bisschen antreibt, die aber möglicherweise eher eine Erbe der Obama-Wirtschaftspolitik sind. Und dann guckt man sich an, wie die Steuerreform von Trump aussehen. Der hat übrigens eine zweite in Vorbereitung. Da geht es wieder darum, dem obersten 1% Erleichterung zu verschaffen. Damit wird man nicht eine langfristige, stabile, vielleicht ein bisschen weniger weltwirtschaftlich orientierte Ökonomie in den USA lostreten können, sondern damit verschärft man soziale Widersprüche und am Ende kleistert der die ja auch nur mit einer furchtbaren, aggressiven, spalterischen, nationalistischen Rhetorik zu. Aber der Punkt, den du ansprichst, dass wir heute wieder in so einem Übergang sind, ähnlich wie 73, dem würde ich schon zustimmen. Aber wir müssen, glaube ich, dann das Bild auch größer ein bisschen aufweiten. Und was wir versucht haben, ist auf natürlich die ökonomischen Verhältnisse zu gucken, aber auch ihre gesellschaftlichen Auswirkungen ein bisschen in den Blick zu nehmen. Ich will eine Sache noch in Erinnerung rufen, weil sie mir auch sehr aktuell erscheint. 73 gab es bei Ford in Köln einen wilden Streik der migrantischen Beschäftigten. Vorrangig aus der Türkei kommenden, damals noch Gastarbeiter genannten Kolleginnen und Kollegen stritten da letzten Endes um Urlaubszeit. Daraus wurde schnell eine Lohnforderung. Und alle Widersprüche, über die wir heute zum Teil natürlich in anderen Diskussionen mit anderen Begriffen reden, wie ist es denn zwischen migrantischen Kolleginnen und einheimischen, wenn man so will, Arbeitskräften? Wo sind denn eigentlich die Konkurrenzen? Warum lassen wir uns so oft einreden, dass der Widerspruch zwischen demjenigen, der noch nicht in diesem Land wohnt, und demjenigen, der schon hier ist und Arbeit hat oder Sozialhilfe besteht und nicht sozusagen anders. Also dieser Rückblick kann natürlich auch lernen und der Fordstreik 73 war beileibe keine Sternstunde zum Beispiel der deutschen Gewerkschaften, die dort eher gegen die migrantischen Kollegen lange Zeit mobilisiert haben. Aber wir können dann daraus auch sehen, dass sie dort immer wieder Klassenbildungs-, auch klassenaktive Prozesse gibt und wie und unter welchen schwierigen Bedingungen man die Gemeinsamkeit in der Unterschiedlichkeit suchen muss. Das war 73 eine Herausforderung und war 68 eine Herausforderung. Ehrlich gesagt, das ist heute immer noch eine Herausforderung. Und über diese Herausforderung etwas zu erfahren, um in Zukunft die Dinge mal anders zu machen, ist eben ein Blick zurück hilfreich und ich glaube, der Blick auf 73 gerade.
Und der Blick ist euch gelungen, wie ich finde, eine sehr inspirierende Lektüre, lustig und anregend zugleich, Oxy, Wirtschaft anders denken, ein Magazin, was es im Netz gibt, was natürlich auch eine gedruckte Ausgabe, wir reden von der Ausgabe 7 2018 und ich bedanke mich, Tom Strohschneider, einer der Macher dieses Blattes von Oxy, spricht man das eigentlich Oxy aus oder Oxy wie die Griechen?
Naja, inspiriert ist es natürlich vom Nein der Griechen, weil wir sagen, wer über das Nein hinauskommen will, der muss über Ökonomie sich ein bisschen besser Bescheid geben. Gab aber auch Leute, die es sehr, sehr sinnvoll fanden, dass man es Oxy aussprechen kann. Es soll jeder machen, wie er möchte.
Auf jeden Fall lesenswert. Ich bedanke mich bei Tom Strohschneider, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Grüße zurück.
Tschüss. Danke.